Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte.
Danke sehr. Bleibt doch mal kurz noch da.
Nee, das war nicht abgemacht.
Das ist alles nicht abgemacht. Ihr dürft das
Mikro ruhig anlassen, vielen Dank. Genau, abgesprochen ist hier gar nichts heute. Aber ich hätte gern mal so zwei Leute, die solche Engel sein könnten und eben mal hier nach vorne kommen. Und ihr müsst nichts sagen, keine Angst. Aber so ein bisschen so Engel, so tun als ob. Wer fühlt sich wie ein Engel heute Morgen? Das dürfen kleinere sein, das dürfen größere. Ja, Petra, vielen Dank. Und dann könnt ihr gleich schon mal überlegen, wer auch noch ein paar Frauen sind, die auch noch mitspielen. Das habt ihr ja gehört, wer hier vorkommt in dieser Geschichte. Also wenigstens zwei Frauen und wenigstens zwei Engel brauchen wir.
Kann auch ein Engel sein.
Ja, hervorragend. Also hier steht sogar zwei Männer, jetzt haben wir zwei Frauenengel, aber ihr schafft das, glaube ich, das super zu verkörpern. Und jetzt brauchen wir zwei Frauen, die zum Grab kommen. Und wenn ihr ein paar Gewürze braucht, vielleicht stehen hier noch welche, wenn ihr die mit dahin bringen wollt. Auf, sonst dauert das so lange heute. Ja. Es können auch drei Frauen nach vorne kommen, da steht nicht, wie viele das waren.
Vielleicht kommt Dave als Frau, wenn die Engel jetzt schon...
Ach so. Also mindestens eine brauchen wir noch. Okay, ich habe gedacht, wenn die Kinder schon dabei sind, dann spielen die auch mit. Aber okay, also wir stellen uns das jetzt vor. Ich muss sagen, ich liebe die Fragen in der Bibel. Manchmal mag ich die Fragen am meisten. Und Jesus ist ja auch so jemand, der gefragt hat und manchmal sogar, wenn er selbst gefragt wurde, mit einer Gegenfrage geantwortet hat. Aber eine Frage als Begrüßung, wie wir das hier in dem Text haben, ist eher ungewöhnlich. Jetzt stellt ihr euch vor, ihr kommt zu dem Grab, wir nehmen jetzt diese Ecke da, wo so dieses, genau hier diese Sachen stehen, ihr kommt zu dem Grab und schaut mal rein und hört einfach mal zu, was Helen vorliest und versucht einfach mal so zu reagieren, ohne Worte, wie das ungefähr passieren könnte in der Geschichte. Also liest doch einfach nochmal den Part vor.
Von Anfang an.
Genau, das, was sie sagt, das könnt ihr einfach machen.
Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein vor dem Grab weggewälzt, und als sie hineingingen...
Stopp, wie reagiert ihr denn, als ihr den Stein von dem Grab weggewälzt findet? Das muss, glaube ich, richtig erstaunt sein. Ihr habt ja nicht damit gerechnet, dass der schon weggewälzt ist. Okay, weiter.
Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier.
Okay, ihr müsst jetzt sprechen natürlich, ihr Engel, nicht mit Worten, aber mit Gesten vielleicht. Also ihr müsst die beiden Frauen anreden und mit ihnen kommunizieren. Also, du sprichst nochmal den Text.
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden.
Okay, wir spulen nochmal kurz zurück. Wenn ihr eine Frage stellt, oder ich euch eine Frage stelle, dann warte ich erstmal, ob vielleicht eine Antwort kommt. Und ich stelle mir vor, wenn wir das hier so lesen in der Bibel, da ist ja nicht wie in einem Roman aufgeschrieben und die Frauen kamen zum Grab und sie waren sehr nachdenklich und sie kamen zu dem grauen Steingrab und als sie hineinschauten und dann waren da die Engel und so weiter und dann sagten die Engel mit salbungsvoller Stimme und so ist es ja nicht ausgeschmückt. Es steht einfach nur sachlich da, was passiert ist. Aber wenn wir uns überlegen, wie das abgelaufen ist, dann könnte es sein, wenn jemand eine Frage stellt, dass er nicht sofort weiterredet und einen Bibelvers-Text runterrattert, so wie wir es vielleicht dann beim Krippenspiel, wenn wir es auswendig gelernt haben, sondern wenn das hier eine Szene ist, wo die beiden Engelmänner die Frauen fragen. Wie ist die Frage?
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
Pause. Und jetzt, was geht vor in den beiden Frauen, die diese Frage gestellt bekommen? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Vielleicht fangen sie gerade an und wollen antworten und wollen sich irgendwas zurechtstammeln und jetzt kommt die Info und die Aufgabe.
Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte.
Vielen Dank. Manchmal macht es Sinn, sich in so eine Situation nochmal reinzuversetzen, bevor wir davon ausgehen, dass wir es ja sowieso schon kennen. Und wenn Ostern ist und wir jedes Jahr Ostern feiern und wir die Geschichte schon kennen, dann denken wir, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, geht hin und Punkt. Und dann sagen wir, Jesus lebt, Halleluja, und dann feiern wir das und freuen uns drüber. Aber was ist in diesen Menschen vorgegangen in dem Moment? Jesus lebt, aber die Frauen suchen an der falschen Stelle. Die konnten es ja nicht besser wissen. Sie haben Jesus gesucht und wussten, dass er in diesem Grab gelegen hat. Und es war sehr logisch, dass sie zum Grab gegangen sind, oder? Wo sollen sie sonst hingehen? Und die waren auch vorbereitet, die hatten ihre Gewürze dabei. Ich habe jetzt keine Gewürze dabei, ich dachte eigentlich, ich nehme da noch was mit, aber das habe ich vergessen. Aber Gewürze waren dabei und dann kommen diese zwei Männer und sagen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und ich habe mich gefragt, stimmt das überhaupt, was die Engel oder diese Männer den Frauen sozusagen unterstellen an dieser Stelle? Was sucht ihr? Wir suchen doch gar nichts. Wir wissen doch, wo wir hinwollen. Da ist Jesus, da liegt Jesus, wir gehen dahin. Wir gehen nicht zum Suchen, wir gehen zum Salben und Eingewürzen. Was sucht ihr den Lebenden? Nee, wir suchen gar nicht den Lebenden. Wir gehen doch zu dem Jesus, der gestorben ist und der ins Grab gelegt wurde. Wir suchen nicht den Lebenden und wir suchen auch gar nicht. Und was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Nee, nicht bei den Toten. Das ist ja nicht irgendwie ein Riesenfriedhof wie bei uns. Das war irgendeine Höhle als Grab und sie wussten, da ist Jesus drin. Sonst haben sie keine anderen Toten erwartet dort und sonst waren da auch keine anderen Toten. Und diese Frage, die hätte mich als Frau, die zum Grab geht, erstmal verwirrt. Ich suche auch nicht den Lebenden und ich bin auch nicht bei irgendwelchen anderen Toten, sondern ich bin eigentlich gekommen, um Jesus zu salben, der gestorben ist, im Grab lag. Sie suchten aber trotzdem und waren sich nicht bewusst, dass sie gesucht haben. Spätestens, als sie gemerkt haben, Jesus ist nicht hier, da fing in ihrem Kopf sicher die Suche an, wo ist er denn? Die suchten einen Lebenden, aber wussten gar nicht, dass sie einen Lebenden suchen. Und sie suchten tatsächlich bei den Toten, da wo die Toten hingehören, in das Grab und merkten aber noch nicht, dass es die falsche Stelle war. Aber kennt ihr das oder habt ihr das Gefühl auch manchmal, dass wir auf der Suche sind, aber wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir suchen, weil wir nicht aktiv suchen, aber irgendwo spüren wir, da ist irgendwas, was ich suche, aber ich mache das nicht so aktiv und sage, hey, ich bin jetzt ein Mensch auf der Suche, sondern es passiert einfach und Gott muss uns manchmal anstupsen und sagen, hey, was suchst du? Jetzt geht es hier um Leben. Hier ist der Lebende. Was sucht ihr den Lebenden? Was denkt ihr, ist das Gegenteil von Leben? Tod, das ging schnell. Das ging schnell, das war auch nicht so schwierig. Ja, das stimmt. Ich habe in den Bibeln, die eben ausgeteilt wurden, so ein paar Verse versteckt. Und zwar auf der letzten Seite, wenn ihr mal die Bibel, die ihr eben bekommen habt, hier die ausgeteilt wurde, ganz, ganz hinten guckt, ist da ein Zettel drin. Das sind keine Ostereier, da lege ich Wert drauf. Das sind weggewälzte Grabsteine. Und das sind verschiedene Verse, die irgendwas mit Leben zu tun haben. Und wir wollen uns ein paar davon nur im Schnelldurchlauf angucken. Wir machen jetzt heute nicht 2 Stunden Bibelarbeit. Aber einige davon sprechen auch von dem Gegenteil von Leben. Und der Tod ist richtig. Hat jemand einen Vers, Römer 6, Vers 23, gefunden? Dann lies doch mal laut vor. Magst du den Zettel kurz bringen? Ich würde die hier sammeln, diese Verse. Also wir sammeln jetzt mal in der Bibel ein paar, Dankeschön, Gegenteile von Leben, damit wir überlegen, was ist denn dann gemeint mit dem Leben, das Jesus lebt. Also ganz klar, Tod gegenüber Leben. Aber was könnte es noch sein? Was wird dem Leben in der Bibel noch gegenübergesetzt? Hat jemand Johannes 3, Vers 16 gefunden? Was ist das Gegenteil von Leben? Verloren gehen. Das Gegenteil von Leben ist hier nicht tot, sondern verloren. Ich musste an den verlorenen Sohn denken. Der kam nach Hause und sein Vater hat gesagt, ja, mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig. Das stimmt doch gar nicht, der war doch gar nicht tot, der war doch nur weg. Aber dieser Vater sagt, er war tot und lebt wieder. Verloren ist ein Gegenteil von Leben in der Bibel. Wer hat Matthäus 7, Vers 13 und 14? Jawohl. Das Gegenteil vom Leben ist Verderben. Genau. Dürfen wir den Zettel auch haben? Dann hängen wir den hier dazu. Danke sehr. So, und dann kommt noch einer dazu. Es gibt übrigens noch viel mehr. Also ich habe das ein bisschen schon zusammengedampft, aber die Bibel ist voll von solchen Versen. Das Leben und dagegenüber irgendwas anderes. Hat jemand 1. Johannes 5, Vers 12? Was ist das Gegenteil von Leben? Nicht leben. Leben haben oder nicht Leben haben. Fand ich interessant. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben und dann nicht, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat den Tod, sondern der hat das Leben nicht. Ist das das Gleiche wie Tod oder ist das was anderes? Wenn man sich das Leben hier auf der Erde vorstellt, dann klingt das komisch, weil sehr viele Menschen leben. Und wir kennen solche Menschen und wir sind selbst solche Menschen, aber es gibt Menschen, die leben, so wie wir sie kennen, aber wenn wir die Bibel lesen, dann leben sie nicht. Menschen, die Jesus nicht haben, wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Also Menschen, die Jesus nicht haben, haben das Leben nicht. Und dann geht es um das Gegenteil von Leben, Verlorenheit. Da sind Menschen, die haben im Grunde ihr Leben und alles verloren, obwohl sie vielleicht mit großen Gewinnen leben nach außen. Und das Gegenteil von verloren ist hier nicht Gewinn, sondern das Gegenteil von verloren ist das Leben. Und Jesus lebt. Und es ist so lange komisch und es ist so lange, finde ich, schwierig, diese Gegensätze einzuordnen, wie wir in dem denken, was wir kennen und wie wir das sehen hier auf der Erde mit dem Leben. Nochmal 4 Verse habe ich rausgesucht, die ihr findet. Und zwar geht es da darum, dass wir eben nicht, wenn wir über Leben reden und Jesus ist auferstanden und Jesus lebt, dass wir nicht, zumindest nicht nur, von dem Leben hier sprechen, was wir uns vorstellen können. Wer hat Lukas 12, Vers 15? Niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Dürfen wir den Zettel auch sammeln? Ihr könnt es jetzt nicht lesen von hinten, aber ich gruppiere das hier ein bisschen und wer möchte, kann später mal drüber schauen. Also, wenn ich von dem Leben ausgehe, was ich sehe, jemanden, der Gewinn hat, jemanden, dem es gut geht, jemand, der lebt nach außen hin, wo Gott aber sagt, der ist verloren, dann hat Gott einen anderen Blick und sagt, niemandes Leben hängt von den Gütern ab, die er hat. Wer hat 1. Korinther 15, 19? Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die elendsten unter allen Menschen. Also selbst wenn wir mal von Jesus ausgehen, aber unsere Perspektive ist nur dieses Leben, nur das, was ich spüre und sehe und greifen kann, dann reicht es nicht. Gott hat irgendwie eine andere Perspektive auf Leben. Galater 6, Vers 8. Ja. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Wer auf sein Fleisch sät, wird Verderben ernten. Dankeschön. Fleisch ist dieses sichtbare, körperliche Leben, das wir haben. Und wer auf den Geist sät, da ist der Geist Gottes gemeint, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wir kommen der Sache näher. Bei Leben geht es Gott nicht nur um das Leben, was wir greifen können, sondern um ewiges Leben. 1. Timotheus 4, Vers 8 noch. Ja, ich wiederhole es nochmal. Die leibliche Übung, da geht es hier irgendwie um Fitnesscenter oder was auch immer, ist zu wenig nützlich. Hier übrigens, einfach nur, um das zu wiederholen, hier steht nicht, ist für nichts nützlich. Also ihr dürft euch bewegen, ihr könnt heute Nachmittag eine Runde spazieren gehen, das tut gut. Aber im Vergleich zu dem Ewigen, zu der ewigen Perspektive, die Gott hat, steht hier, nützt wenig. Gottes Furcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und das zukünftige Leben hat. Also wenn Jesus lebt, geht es um dieses Leben, aber lange nicht nur, es geht um das zukünftige Leben. Was Jesus mit seiner Auferstehung in unser Leben bringt, das ist nicht eine Verbesserung unseres Lebens, wie wir kennen, oder eine Verlängerung des Lebens, oder eine Optimierung unseres Lebens. Dass wir an irgendeiner Schraube drehen und sagen, okay, Jesus ist auferstanden, dann wird mein Leben jetzt besser werden. Sondern es ist ein neues Leben. Und wie Jesus auferstanden ist, das war neues Leben, was Gott geschenkt hat, ein ewiges Leben. Und für uns hat auch ewiges Leben damit angefangen, dass wir das Leben von Jesus in uns haben dürfen. Und ich habe mich gefragt, warum suche ich dann so sehr nach greifbarem Leben. Also was ich heute sage, es ist wie immer, ist in erster Linie in Spiegel gesprochen und ich muss mir das selber sagen. Warum suche ich so sehr nach dem greifbaren, anfassbaren Leben, nach dem, was ich mir vorstellen kann, nach Optimierung, dass mein Leben besser wird, vielleicht nach Verlängerung, nach Gütern, haben wir eben gelesen. Was suche ich das Leben bei dem Toten, bei dem Nichtleben, bei dem Verlorenen, bei dem Verderblichen, was irgendwann verdirbt und vergammelt. Und diese Osternfrage hat mich ein bisschen angesprungen. Was suchst du den Lebenden oder das Leben an der falschen Stelle vielleicht? Hat jemand Kolosser 3, Vers 3? Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Christus ist auferstanden und wir feiern das an Ostern und unser Leben ist nicht immer offensichtlich greifbar und so, dass wir sofort wissen und dass wir hier alles packen können und es geht uns gut und immer besser, sondern euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott, also in der Ewigkeit ist Leben verborgen. 2. Timotheus 1, Vers 10. unser Retter Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Unvergänglichkeit ist wie ein Synonym für Leben. Nicht verloren, was irgendwann kaputt geht und verloren geht und weg ist. Nicht Verderben, was irgendwann vergammelt und irgendwie nicht mehr da ist, sondern Unvergänglichkeit. Es geht um unvergängliches Leben durch das Evangelium. Und dann ist das Evangelium nicht nur eine gute Botschaft. Glück gehabt, es geht noch mal weiter. Die Frauen kommen zum Grab und denken, Jesus ist nicht mehr da. Und dann ist Jesus doch noch am Leben. Oh, ein Glück, es gibt noch mal ein paar Monate Verlängerung. Das Evangelium können wir noch ein bisschen weiterschreiben. Und irgendwie noch mal gut gegangen. Das ist nicht die Nachricht von Ostern, sondern es ist eine neue Botschaft, es gibt ein neues Leben, nicht nur das Bekannte nochmal von vorne. Wir können nochmal weiterspulen, wir haben mit Jesus schöne Dinge erlebt und er hat Menschen geheilt und er war mit den Jüngern unterwegs und ein Glück können wir jetzt nochmal ein bisschen weitermachen, sondern es kommt ein völlig neues Kapitel und das ist ewiges Leben und da hat Jesus sogar vorher schon darauf hingewiesen und hat gesagt, hier Neues, ganz viel Neues, ja, das wächst jetzt hier auf und es gibt auch ein neues Gebot sogar bei dem neuen Evangelium, das Gebot der Liebe und nicht nur irgendwelche Gesetze zu erfüllen, weil das eine ist für hier und Liebe ist das, was bleibt in der Ewigkeit. 1. Johannes 1, Vers 2, hat das jemand? Das Leben ist erschienen und wir bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Ich glaube, für die Jünger und die jüngeren Frauen, die da so unterwegs waren, war das gar nicht so einfach zu verstehen und irgendwann nachzuvollziehen, das Leben von Jesus hat gar nicht mit seiner Geburt angefangen, sondern er war schon beim Vater und hat dann das Leben gebracht und mit seiner Auferstehung das ewige Leben demonstriert und ist dann in den Himmel gefahren und damit hat es auch nicht aufgehört. Das Leben von Jesus hat nicht mit seiner Geburt angefangen und nicht mit der Himmelfahrt aufgehört, sondern er war der Ewige und das ewige Leben ist das, was er sein möchte für uns. Es geht um das ewige Leben. Und ich habe mich gefragt, was stellen wir uns darunter vor, wenn wir sagen, Jesus lebt, dann sagen wir alle Amen, Halleluja und er ist wahrhaftig auferstanden und es ist gut. Aber was stelle ich mir ganz praktisch darunter vor? Welches Leben stelle ich mir morgen und übermorgen und nächste Woche und für das nächste Jahr vor, wenn ich sage, ich möchte mit Jesus leben, weil Jesus lebt? Welches Leben erwarte ich von Jesus? Wo suche ich das Leben? Bei den Sachen, die verderben? Also vielleicht, wenn ich an tolles Essen denke, ich mag das, also ich liebe einen Grill anwerfen und richtig was Feines machen. Das kann auch mal 3 bis 6 Stunden da drin sein, in aller Ruhe. Und dann ist man hinterher so richtig happy, wenn das auf dem Punkt ist. Das ist was Tolles. Aber warum sagen wir zu solchen Dingen Lebensqualität? Oder Sachen, die verloren gehen. Ja? Schmuck, neues Handy, Autoschlüssel, was auch immer. Ihr wisst, was für Sachen am liebsten verloren gehen. Verloren ist das Gegenteil von Leben. Warum hänge ich mich an solche Sachen so? Oder Dinge, die kaputt gehen können? Man sagt im Volksmund bei manchen Sachen, die ganz groß aufgezogen werden und dann doch nicht funktionieren, es ist ein Millionengrab. Vielleicht laufen viele zu solchen Millionengräbern mit ihren Kräutern und versuchen da ihr Leben zu finden. Oder vielleicht ist auch ein Groschengrab manchmal, je nachdem, welche Größenordnung wir denken. Aber warum verspreche ich mir so viel davon? Warum suche ich den Lebenden bei den toten Sachen, bei den verderbenden Sachen, bei den verloren gehenden Sachen, die in der Ewigkeit ziemlich wenig bedeuten. Jesus weiß, was wir für ein Leben hier haben und er kümmert sich drum. Und er freut sich, wenn wir was Schönes grillen und das genießen, weil er es uns geschenkt hat. Und er freut sich, wenn wir aktiv sind und hier die leibliche Übung und Sport machen und so weiter. Gell, Philipp, wir gehen mal wieder auf den Trail demnächst. Aber ich habe gemerkt, hey, wir Mountainbiker, ich bin noch immer nach 5 Jahren, wo wir nicht mehr da wohnen, wo wir vorher gewohnt haben, fehlt mir immer noch, dass ich dort zur Tür rausgehen konnte und meine Lieblings-Mountainbike-Strecken fahren, wo die Berge direkt ums Eck dort waren und die Tip-Top-Spaß bei meinem Hobby. Das habe ich hier nicht. Die Wälder hier sind ganz viel mit Verbotskennzeichen und außerdem nicht so schön bergig und nicht so tolle Wege, wie ich die geliebt habe. Und dann fehlt mir das. Und dann denke ich manchmal, wo ist dieser Aspekt von Leben, Lebensqualität? Und ich, wieso? Also nicht, dass es nicht schön wäre, das zu machen, nicht, dass Gott mir das gönnt, aber warum verspreche ich mir das Leben oder Leben davon? So, und jetzt sind wir da, wo die Frauen da standen und das Ganze geht vielleicht durch ihren Kopf. Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Und jetzt will ich irgendwas antworten und Gott wartet gar nicht drauf, dass ich ihm das beantworten kann, weil ich weiß gar nicht, bin ich wirklich so auf der Suche gewesen, was ist das? Und es kommt einfach die Info, Jesus, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ja, ist Jesus hier in meinem Herzen, ja, ist Jesus in deinem Leben, ja, ist Jesus hier im Raum, er ist hier, aber nicht bei den verderblichen, verlorenen Nicht-Leben-Sachen, sondern er ist auferstanden. Er lebt ein ewiges Leben und will das auch für uns. Und wir brauchen diese Gewürze nicht mehr mitbringen, wenn wir auf der Suche nach Jesus sind. Die Gewürze sind so ein Gedankenmuster, ich habe was in der Hand und ich kann irgendwas machen, um dieses Leben, was ich mir da vorgestellt habe, irgendwie noch mal ein bisschen zu verschönern. Jetzt kommen neue Dimensionen, andere Gedankenmuster und die Frauen gehen zurück und haben die Gewürze nicht gebraucht. Und sie müssen anders denken, wenn sie Jesus begegnen wollen. Sie brauchen Jesus nicht mehr zu würzen und sie brauchen das nicht mehr mit sich zu tragen. Sie brauchen an der Stelle gar nicht mehr zu suchen, weil Jesus ist unterwegs und Jesus will ihnen begegnen. Und Jesus will gar nicht, dass wir kommen und sagen, Jesus, gib uns bitte etwas mehr Leben. Von dem, was ich mir vorstelle unter Leben, gib mir etwas mehr davon. Da könnten wir uns nämlich ein paar Punkte vorstellen. Schöne Wunschliste schreiben, gib mir etwas mehr Leben, ein paar mehr leckere Mahlzeiten, ein paar mehr Erfolge, vielleicht auch so im geistlichen Bereich, ein paar coole Sachen, wo ich irgendwie sagen kann, yeah, ich habe es geschafft, ich habe jemand von Jesus erzählt und dann fühlt sich das wie Leben an. Irgendwas, was ich greifen und packen kann, gib mir ein bisschen mehr Leben. Das hat Jesus während seiner Zeit auf der Erde sehr viel gemacht, Menschen Leben gegeben, Krankheiten geheilt und so weiter. Und jetzt kommt aber die ewige Perspektive dazu. Er gibt nicht nur Leben, sondern er ist das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich es mir nicht vorstellen kann, was das genau ist. Ewiges Leben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann das nicht auf meinen Wunschzettel schreiben, weil das Dinge sind, die ewig sind und die ewigen Wert haben. Einen letzten Vers, den ich versteckt habe. Wer hat noch einen? Marlene hat noch einen. 1. Timotheus 6, Vers 12.
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das
ewige Leben. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Das ist, finde ich, paradox. Wir haben gerade gesagt, die greifbaren Sachen sind oft nicht die, die das Leben bringen. Und Jesus war nicht sofort greifbar für die Frauen, denn er war erstmal nicht zu sehen. Später ist er ihnen wieder begegnet. Aber ergreife das ewige Leben. Das ist das mit der Unvergänglichkeit, was Jesus ans Licht gebracht hat. Es gibt was, wo wir gefragt sind, das zu ergreifen. Und ich muss in meinem Alltag diese Woche, wahrscheinlich heute noch, an bestimmten Punkten mir nochmal klar werden und bewusst werden, wo suche ich das Leben? Und nach was greife ich und wovon verspreche ich mir das Leben? Und es gibt ein Rezept in dieser Ostergeschichte, das diese Engel gesagt haben, wenn ihr nochmal zurückswitcht zu dem allerersten Text, Lukas 24. Die Frage wird gestellt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Und dann gibt es einen Auftrag, denkt daran, was er zu euch redete. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, den wir mitnehmen können, wenn wir jetzt aus Ostern weitergehen, wieder in unseren Alltag, zu sagen, es ist immer Ostern, Jesus lebt. Aber das Leben an der richtigen Stelle zu suchen, fängt da an, wo wir daran denken, was er gesagt hat. Bibel aufschlagen, lesen, was ist Jesus like und was nicht. Und suche ich da oder suche ich irgendwo anders? Mich fordert die Aufgabe heraus, denkt dran, was er gesagt hat, weil bei Jesus ging es bei Leben immer um ewiges Leben. und mich fordert das heraus, darüber nachzudenken, Menschen sind tot aus Gottes Sicht, wenn sie kein Leben haben. Menschen sind verloren, wenn sie Jesus nicht haben. Und was ich investiere und mache und will und haben möchte und wo ich mein Geld und meine Zeit und meine Kraft reinbutter, ist auch verloren, wenn es nicht in Richtung Ewigkeit und ewiges Leben geht. Und das wünsche ich mir, dass wir bei Ostern nicht nur das Leben nehmen, was wir uns vorstellen können, dass Jesus wieder irgendwie da war und wir können ihn an der Hand nehmen oder ihm sagen, komm mal her, guck mal nach diesem, guck mal nach dem, mach mich hier wieder fit, mach dies, mach das, hilf, dass es da wieder klappt, sondern dass Jesus irgendwann gesagt hat, ich gehe in den Himmel und das Leben wird weitergehen, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber es wird. Ewiges Leben, was wir heute mit uns rumtragen dürfen. Und wie gesagt, ich sage es mir, ich muss mich, glaube ich, an manchen Stellen anders ausrichten. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Lieber nicht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Danke, Herr Jesus, dass du lebst und dass du auferstanden bist. Und dass du das neue Leben nicht nur geben willst, sondern bist. Und dass du mit deiner Auferstehung ganz klar gemacht hast, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht, du willst da ein bisschen was davon verschenken. Und ich bete, dass ich mein Leben in dir suche und in deiner Nähe und wir alle. Und ich glaube, da gibt es viel zu lernen für mich, auch aus dieser Ostergeschichte. Und ich bete, dass ich nicht an der falschen Stelle suche und dass du vergibst, wo ich das mache. Und dass ich auch nicht die falschen Sachen suche, sondern dass ich dich suche. Lass uns alle mehr und mehr dich suchen und damit dir und deinem ewigen Leben immer näher kommen und das ergreifen. Und wir danken dir aber, dass du uns mit deinem ewigen Leben beschenkt hast, dass wir das nicht selber erarbeiten müssen. Aber rück uns die Perspektive gerade, wo wir vielleicht selbst unter Ostern, unter deinem Leben uns was Falsches vorstellen. Und lass uns an der richtigen Stelle suchen. Und danke, dass es nicht damit aufgehört hat, dass die Frauen weggegangen sind und frustriert waren, sondern dass du ihnen begegnet bist mit deinem Leben, wieder auch ganz greifbar in ihrem Alltag. Und das bete ich für uns auch. Amen.